von irgendwoher schien ein tiefklingender Gong, die Sekunden des Lebens erschallen zu lassen. Ein Gong, Gong, Gong war zu vernehmen und mit dem letzten Schlag fühlte ich, dass ich von einem blauen Lichtstrahl getroffen wurde. Unmittelbar danach wurde die Welt sehr viel heller, hell mit einer Art gelblichem Licht. Ein Licht, in dem ich klarer als normal sehen konnte. Oh, sagte ich zu mir selbst, ich bin ja außerhalb meines Körpers. Oh, sehe ich sonderbar aus. Ich hatte bereits schon beträchtliche Astral-Erfahrung gehabt. Ich war auch schon weit über die Grenzen dieser alten Erde von uns hinausgereist. Auch viele der großen Städte auf dieser Welt habe ich schon besucht. Doch nun machte ich zum ersten Mal die Erfahrung, förmlich aus meinem Körper zu springen. Ich stand neben dem großen Mühlstein. Mit erheblicher Abscheu schaute ich auf die schmuddelige kleine Gestalt in der zerrissenen Robe, die auf dem Stein lag. Ich blickte herab. Es war jedoch nur von vorübergehendem Interesse, zu beobachten, wie mein Astralkörper mit dieser misshandelten Gestalt durch eine blau-weiße Schnur verbunden war, die sich wellenförmig bewegte und pulsierte, dann hell aufleuchtete und wieder verblasste und erneut hell leuchtete und wieder verblasste. Dann schaute ich meinen Körper auf der Steinbank etwas näher an. Ich erschrak über die große Wunde über der linken Schläfe, aus der dunkelrotes Blut in die Steinrinnen tropfte und sich mit den Krümeln, die noch nicht herausgefegt worden waren, unauflösbar vermischte. Eine plötzliche Aufregung weckte meine Aufmerksamkeit. Als ich mich richtete, sah ich meinen Mentor, den Lama Mingya Dondup, der mit einem vor Ärger weißen Gesicht die Küche betrat. Er ging direkt auf den Obermönch der Küche zu, der mich so schlecht behandelt hatte. Kein Wort wurde gesprochen, nicht ein Wort. Es herrschte in der Tat eine lautlose und tödliche Stille. Meines Mentors stechende Augen schienen den Küchenmönch wie ein Blitz getroffen zu haben. Mit einem Seufzen sank er wie ein gestochener Ballonträger auf den Steinboden. Ohne ihm auch nur eine weitere Sekunde eines Blicks zu würdigen, drehte sich mein Mentor um und wandte sich meiner irdischen und langgestreckt daliegenden Gestalt zu, die auf dem Steinbecken röchelte. Ich schaute mich um. Es faszinierte mich richtiggehend, zu denken, dass ich nun in der Lage war, auch für eine kurze Distanz aus meinem Körper zu kommen. Weite Reisen im Astralen zu unternehmen, waren für mich nichts weiter, das konnte ich schon immer. Doch dieses Gefühl, aus mir selbst herauszukommen und auf meine irdische körperliche Hülle herabzublicken, war neu und eine verblüffende Erfahrung. Einen Augenblick ignorierte ich das Geschehen rund um mich herum. Ich ließ mich einfach treiben, hinauf durch die Decke der Küche. Autsch! Sagte ich unwillkürlich, als ich die Steindecke passierte und in den Raum darüber kam. Hier saß eine Gruppe Lamas in tiefer innerer Einkehr. Ich sah mit Interesse, dass sich vor ihnen eine Art Model befand. Es war eine runde Kugel, auf der Kontinente, Länder, Ozeane und Meere abgebildet waren, und die runde Kugel war in einem Neigungswinkel befestigt, wie sie die Erde im Weltraum selbst einnahm. Ich verweilte jedoch nicht dort, das schien mir doch irgendwie nach mehr Schularbeit auszusehen. Ich trieb weiter aufwärts, durch eine weitere Decke, dann noch eine und nochmals eine und dann stand ich im Grabmalraum. Rund um mich herum befanden sich große goldene Wände, in die Gräber der Inkarnationen der Dalai Lamas der vergangenen Jahrhunderte eingelassen worden waren. Ich stand einen Augenblick in ehrwürdiger Einkehr hier. Dann ließ ich mich wieder aufwärts gleiten, immer weiter aufwärts gleiten, so dass ich schließlich unter mir den großartigen Potala sah mit all seinem glänzenden Gold, dem Scharlachrot und dem Karmesinrot und den außerordentlich weißen Wänden, die mit dem lebendigen Fels des Berges selbst zu verschmelzen schienen. Ich wandte meinen Blick leicht nach rechts, dort konnte ich das Dorf Schö und dahinter die Stadt Lhasa mit den blauen Bergen im Hintergrund sehen. Und während ich aufstieg, konnte ich den endlosen Raum unseres schönen und freundlichen Landes sehen. Ein Land, das mit seinen unberechenbaren Wetterlaunen aber auch sehr hart und unbarmherzig sein konnte, jedoch, das für mich meine Heimat war. Ein ungewöhnliches Zerren erregte meine Aufmerksamkeit und ich stellte fest, dass ich heruntergezogen wurde, so wie ich oft einen am Himmel schwebenden Drachen eingeholt hatte. Ich sank nach unten und immer weiter nach unten in den Potala hinein, sank durch die Böden, die zu Decken wurden und wieder durch Böden, bis ich schließlich mein Ziel erreicht hatte und wieder neben meinem Körper in der Küche stand. Der Lama Mingya Dondup spülte leicht meine linke Schläfe und entfernte einige Stücke von ihr. Du liebe Güte! Sagte ich höchst verwundert zu mir selbst, ist denn mein Kopf so dick, dass es den Steinweg gebrochen oder abgeschlagen hatte? Dann sah ich, dass ich einen kleinen Schädelbruch hatte. Ich sah auch, dass vieles von dem, was man von meinem Kopf entfernte, Trümmer, kleine Steine und die Rückstände der gemahlenen Gäste waren. Ich sah mit Interesse zu und, ich muss gestehen, auch mit einigem Vergnügen. Denn hier stand ich mit meinem Astralkörper neben meinem Körper und fühlte weder Schmerzen noch Unbehagen, sondern nur Frieden. Endlich beendete der Lama Mingya Domdob seine Reinigung und legte eine Kräuterkompresse auf meinen Kopf und band sie mit Seidenverbänden fest. Dann winkte er zwei Mönchen heran, die mit einer Trage da standen und instruierte sie, mich äußerst vorsichtig aufzuheben. Die Männer, Mönche von meinem eigenen Rang, hoben mich sorgfältig auf und legten mich auf die Trage. Mit dem Lama Mingya Domdob neben ihnen hergehend, trugen sie mich hinaus. Mit großem Erstaunen blickte ich mich um. Das Licht begann zu verblassen. War ich vielleicht schon so lange weg, dass der Tag schon zu Ende war? Und noch bevor ich eine Antwort darauf bekam, stellte ich fest, dass auch ich verblasste. Das gelbe und blaue spirituelle Licht schwächte sich ab und mich übermannte und überwältigte der starke Drang nach Ruhe, nur noch zu schlafen und sich um nichts mehr kümmern zu müssen. Eine Zeit lang wusste ich nichts mehr. Doch dann schossen unerträgliche Schmerzen durch meinen Kopf. Schmerzen, die verursachten, dass ich rot, blau, grün und gelb sah. Schmerzen, die mich veranlassten zu denken, ich müsse vor Qual verrückt werden. Eine kühle Hand legte sich auf meine Stirn, und eine beruhigende Stimme sagte, es ist schon gut, Lobsang, es ist schon gut, ruhe und schlafe jetzt. Die Welt schien zu einem dunklen weichen Kissen zu werden, so weich wie ein Schwanenaunenkissen, in das ich dankbar und friedlich sank. Und das Kissen schien mich einzuhüllen, so dass ich nichts mehr wusste und meine Seele wieder in den Weltraum entschwebte, während mein misshandelter Körper auf der Erde blieb und ausruhte. Es mussten viele Stunden später gewesen sein, als ich das Bewusstsein wieder erlangte. Ich erwachte. Neben mir saß mein Mentor und hielt meine Hand. Als ich meine Augenlider zwinkernd öffnete, strömte das Abendlicht herein. Ich lächelte schwach, und er lächelte zurück. Dann ließ er meine Hand los und nahm von einem kleinen Tisch neben sich eine Tasse mit einem süß schmeckenden Gebräu. Sachte setzte er die Tasse an meine Lippen und sagte, trink dies leer, es wird dir gut tun. Ich trank es, und es floss wieder Leben in mich hinein, so sehr, dass ich versuchte, aufzusitzen, jedoch die Anstrengung war zu viel. Ich fühlte mich, als würde mir erneut eine große Keule auf den Kopf geschlagen. Ich sah blitzende und glänzende Lichter und ich ließ bald wieder von meinen Bemühungen ab. Die Abendschatten verlängerten sich. Von unten ertönte der gedämpfte Klang der Muscheln, und ich wusste, dass der Gottesdienst bald begann. Mein Mentor, der Lama Mingya Domdob sagte, ich muss eine halbe Stunde weg, Lobsang. Seine Heiligkeit erwartet mich, doch deine Freunde Timon und Yolgi sind hier, um während meiner Abwesenheit auf dich aufzupassen und mich zu rufen, im Falle, dass etwas sein sollte. Er drückte mir die Hand, erhob sich und verließ den Raum. Zwei vertraute Gesichter erschienen halb ängstlich und ganz aufgeregt. Sie setzten sich neben mich und Timon sagte, oh, Lobsang. Du hättest hören sollen, wie der Küchenmeister wegen der Sache ausgeschimpft worden ist. Ja, sagte der andere, und er wurde aufgrund des übertriebenen Verhaltens und unnötiger Brutalität vom Lama-Kloster verwiesen. Nun hat man ihn entlassen und vor die Tür gesetzt. Sie brodelten vor Aufregung, und dann sagte Timon wieder, ich dachte du wärst tot, Lobsang, du hast wirklich geblutet wie ein gestochenes Yak. Ich musste über die beiden lächeln, als ich mir die beiden so ansah. Ihre Stimmen zeigten, wie bewegt sie über die Aufregung waren, die dem Trott und der Monotonie des Lebens in einem Lama-Kloster etwas Abwechslung brachte. Ich hegte keinen Groll gegen sie, dass sie sich so amüsierten, denn ich wusste, dass es mir genauso ergangen wäre, wenn das Opfer jemand anderes gewesen wäre. Ich lächelte sie an und wurde wieder von einer starken Müdigkeit erfasst. Ich schloss meine Augen und beabsichtigte, sie nur einen Augenblick zu schließen, doch dann wusste ich auf einmal nichts mehr. Mehrere Tage, vielleicht 7 oder 8 im Ganzen, lag ich auf dem Rücken und mein Mentor, der Lama Mingya Domdob, betreute mich als Pflege. Ohne ihn hätte ich nicht überlebt, denn das Leben in einem Lama-Kloster ist nicht unbedingt freundlich oder nett, und es bietet in der Tat nur den Gesündesten ein Überleben. Der Lama war ein freundlicher und liebenswerter Mann. Wäre er das nicht gewesen, hätte es überhaupt keinen Grund gegeben, mich am Leben zu erhalten. Ich hatte, wie schon zuvor gesagt, in meinem Leben eine spezielle Aufgabe zu erfüllen, und ich nahm an, dass die Mühsale, die ich als Junge durchzustehen hatte, auf irgendeine Weise dafür bestimmt waren, mich abzuhärten und mich für Leid und Not zu stehlen. Denn alle Prophezeiungen, die ich gehört hatte, und ich hörte einige, Minus hatten gezeigt, dass mein Leben ein Leben voller Kummer und Leid sein würde. Doch es war nicht alles nur Leid. Während sich mein Zustand besserte, hatte ich mehr Gelegenheit, mich mit meinem Mentor zu unterhalten. Wir sprachen über viele Dinge. Einige umfassten gewöhnliche und andere höchst ungewöhnliche Themen. Ausgedehnt befassten wir uns jedoch mit verschiedenen okkulten Themen. Ich entsann mich, dass ich bei einer Gelegenheit einmal sagte, es muss wunderbar sein, Ehrenwerter Lama, ein Bibliothekar zu sein und auf diese Weise das ganze Wissen der Welt zu besitzen. Mein Mentor lächelte mich an. Die Chinesen haben ein Sprichwort, das lautet, ein Bild ist tausend Worte wert, Lobsang. Doch ich sage dir, dass weder das viele Lesen noch das viele Bilder betrachten die praktischen Erfahrungen und das praktische Wissen ersetzen. Ich sah ihn an, um zu sehen, ob er das ernst meinte. Doch dann dachte ich an den japanischen Mönch, Kenyatta Kōchi, der fast 70 Jahre lang nur das geschriebene Wort studiert hatte und es versäumt hatte, all das, was er las, auch zu üben oder in sich aufzunehmen. Mein Mentor las meine Gedanken, ja, sagte er, der alte Mann ist nicht intellektuell. Er versorgte sich selbst mit geistig Unverarbeitetem, indem er alles und jedes las und nichts davon überdachte. Er bildet sich ein bedeutender Mann von außerordentlicher Spiritualität zu sein. Stattdessen ist er nur ein armer alter Dilettant, den niemand mehr täuscht, als er sich selbst. Der Lama seufzte traurig und sagte, er ist spirituell ruiniert, er weiß alles, und weiß doch nichts. Das unvernünftige, kritiklose und unbesonnene Lesen von allem, was einem unter die Nase kommt, ist gefährlich. Dieser Mann ging allen großen Religionen nach und verstand keine davon, und dennoch bezeichnete er sich selbst als die größte aller geistigen Persönlichkeiten. Ehrenwerter Lama, sagte ich, wenn es schon so schädlich ist, Bücher zu besitzen, warum gibt es überhaupt Bücher? Mein Mentor schaute mich einen Augenblick verblüfft an. Ha! Dachte ich, zu dieser Frage weiß er keine Antwort. Dann lächelte er wieder und sagte, aber mein lieber Lobsang, die Antwort liegt doch klar auf der Hand. Lese so viel du willst, doch lass deinen Scharfblick und dein Unterscheidungsvermögen nie von einem Buch unterkriegen. Ein Buch ist nur dazu bestimmt, zu lehren, zu instruieren und sogar zu unterhalten. Ein Buch ist aber kein Meister, dem man blind und ohne Grund folgen muss. Keine mit Intelligenz ausgestattete Person sollte sich je von Büchern oder Schriften anderer versklaven lassen. Ich setzte mich zurück und nickte. Ja, das ergab Sinn. Aber, warum sich denn überhaupt mit Büchern herumschlagen? Mit Büchern, Lobsang? Sagte mein Mentor, als Antwort auf meine Frage. Natürlich muss es Bücher geben. Die Büchereien der Welt umfassen fast das ganze Wissen der Erde, doch niemand, außer einem Narr, würde sagen, dass die Menschen Sklaven der Bücher sind. Bücher existieren lediglich, um den Menschen als Leitfaden zu dienen. Sie sind ein Nachschlagewerk und zu ihrem Gebrauch da. Es ist außerdem eine Tatsache, dass der Missbrauch von Büchern auch ein Fluch sein kann, denn sie können eine Person dazu verleiten, sich bedeutender zu fühlen, als sie in Wirklichkeit ist. Und das wiederum kann sie auf Abwege im Leben führen. Wege, von denen sie keine Kenntnisse hat, aber auch nicht die Intelligenz, diese von Anfang bis zum Ende durchzuführen. Aber, ehrenwerter Lama, fragte ich nochmals, wozu werden denn die Bücher gebraucht? Mein Mentor blickte mich ernst an und sagte, du kannst nicht an alle Orte in der Welt gehen und unter den größten Meistern der Welt studieren. Doch die gedrückten Worte, die Bücher, können dir ihre Lehren vermitteln. Du brauchst nicht alles zu glauben, was du liest, noch sagen dir die großen Meister der Schriften, dass du das tun sollst. Du musst dir dein eigenes Urteil bilden und ihre Worte der Weisheit als ein Fingerzeig für deine eigenen Worte der Weisheit verwenden. Ich kann dir versichern, dass eine Person sich selbst sehr schaden kann, wenn sie ein Thema studiert, für das sie noch nicht bereit ist, vor allem dann, wenn sie unter den Einfluss eines Buches gerät und versucht, sich selbst über ihren karmischen Stand hinaus zu erheben, indem sie die Aussagen und die Werke anderer, so wie sie geschrieben stehen, studiert. Es kann ebenso sein, dass der Leser eine Person ist, die in ihrer Evolution noch nicht so weit entwickelt ist. Und in diesem Fall, wenn sie Dinge studiert, die gegenwärtig noch nicht für sie gedacht sind, hemmt sie eher ihre spirituelle Entwicklung, anstelle dass sie sie erhöht. Ich kenne viele solche Fälle, und unser japanischer Freund ist nur eine davon. Mein Mentor klingelte nach Tee. Ein notwendiger Zusatz bei all unseren Diskussionen. Als uns der Tee durch den Bedienungsmönch gebracht wurde, fuhren wir mit unserer Diskussion fort. Mein Mentor sagte, Lobsang. Du wirst ein höchst ungewöhnliches Leben haben. Aus diesem Grund wird deine Entwicklung forciert und deine telepathischen Kräfte, nach jeder uns zur Verfügung stehenden Methode erhöht. Ich kann dir jetzt schon verraten, dass du in wenigen Monaten einige der bedeutendsten Bücher dieser Welt, einige literarische Meisterwerke, über die Telepathie in Verbindung mit dem Hellsehen studieren wirst. Und du wirst sie, ungeachtet des Mangels an Kenntnis der Sprache, in der sie geschrieben wurden, studieren. Ich muss sagen, dass ich ihn völlig perplex ansah. Wie konnte ich ein Buch studieren, das in einer Sprache geschrieben war, die ich nicht verstand? Diese Sache stellte mich völlig vor ein Rätsel. doch die Antwort erhielt ich sogleich. Wenn deine telepathischen und hellsichtigen Kräfte etwas stärker geworden sind, so, wie sie das dann sein werden, dann wirst du in der Lage sein, sämtliche Gedanken des Buches von den Personen, die das Buch erst kürzlich gelesen haben oder zurzeit mit dem Lesen beschäftigt sind, aufzunehmen. Dies ist eine der weniger bekannten Verwendungen der Telepathie, die jedoch in einem solchen Fall mit dem Hellsehen verbunden werden muss. Es können nicht immer alle Leute in anderen Teilen der Welt in die Bücherei oder an ein Hauptbüchereizentrum eines Landes gehen. Sie haben zwar Zutritt, jedoch, wenn sie sich nicht als Student auf der Suche nach Wissen ausweisen können, dann haben sie zu den Büchern keinen Zugang. Ein solches Hindernis wird es für dich nicht geben. Du wirst in der Lage sein, ins Astrale zu reisen und dort zu studieren. Und das wird dir dein ganzes Leben lang helfen, bis zu der Zeit, wo du aus diesem Leben scheidest. Er erklärte mir die Verwendung des Okkultismus, und dass der Missbrauch okkulter Kräfte, oder das Herrschen über eine andere Person mittels okkulten Mitteln eine schreckliche Bestrafung mit sich bringe. Esoterische Kräfte, metaphysische Kräfte sowie außersinnliche Wahrnehmungen dürfen nur für das Gute und nur zum Nutzen der Mitmenschen verwendet werden und nur, um die totale Summe des Wissens, das es auf dieser Welt gibt, zu erhöhen. Aber, ehrenwerter Lama, sagte ich drängend, wie ist denn das mit all den Menschen, die sich mit dem Okkultismus befassen und vor Aufregung oder aus Interesse aus ihren Körpern geraten oder sogar aus ihnen herausfallen und dann vor Angst beinahe sterben? Ist es nicht möglich, sie vor so etwas zu warnen? Mein Mentor lächelte, und etwas traurig darüber sagte er, es ist wahr, Lobsang, viele, viele Leute lesen Bücher und versuchen zu experimentieren, ohne einen geeigneten Lehrer zur Hand zu haben. Viele Leute geraten aus ihren Körpern, entweder über das Trinken von Alkoholika oder aufgrund einer Übererregbarkeit oder durch den übermäßigen Genuss von etwas, das für den Geist nicht gut ist, und geraten dann in Panik. Es gibt nur einen Weg, wie du helfen kannst. Dein ganzes Leben lang solltest du jene, die danach fragen, warnen, dass die einzige Sache, vor der man in okkulten Belangen Angst haben muss, die Angst ist. Die Angst lässt unerwünschte Gedanken zu und gestattet es, dass unerwünschte Wesen in den Körper einfahren, die sogar Kontrolle und Besitz von einem ergreifen können. Und du, Lobsang, solltest es immer und immer wiederholen, dass es nichts, aber auch gar nichts zu fürchten gibt, außer der Angst selbst. Mit dem Vertreiben der Angst stärkt man die Menschlichkeit und macht die Menschlichkeit reiner. Es ist die Angst, die Kriege verursacht. Es ist die Angst, die Zwietracht in der Welt sät und die Menschen gegen die Menschen aufbringt. Die Angst und allein die Angst ist der Feind. Und wenn wir die Angst ein für allemal von uns fernhalten, dann, glaube mir, gibt es rein gar nichts mehr, das man zu fürchten braucht. Angst, aber was soll denn all dieses Gerede über die Angst? Ich sah zu meinem Mentor auf, und ich glaube, er konnte mir meine unausgesprochene Frage in meinen Augen ablesen. Vielleicht aber las er stattdessen nur telepathisch meine Gedanken. Doch wie auch immer. Plötzlich sagte er, so du fragst dich nach der Angst? Nun, du bist noch jung und unschuldig. Ich aber dachte, oh, nicht so unschuldig, wie er denkt. Der Lama lächelte, so als hätte er Spaß an diesem privaten Witz mit mir, obwohl er sich natürlich noch mit keinem Wort geäußert hatte, und dann sagte er, die Angst ist eine absolut reale, fühlbare Sache. Du hast vielleicht auch schon Geschichten über Alkoholiker gehört, die, wenn sie betrunken sind, schreckliche Wesen oder Kreaturen sehen. Einige dieser Trunkenbolde behaupten, grüne Elefanten mit rosaroten Streifen oder noch bizarrere Kreaturen zu sehen. Ich versichere dir, Lobsang, dass diese Kreaturen, die sie sehen, diese sogenannten reinen Einbildungen des Geistes, in der Tat völlig reale Wesen sind. Trotzdem, die Sache mit der Angst war mir immer noch nicht klar. Natürlich wusste ich, was Angst im physischen Sinne war. Ich dachte an die Zeit, als ich bewegungslos draußen vor dem Kagpori Lamakloster bleiben musste, so dass ich mich dem Ausdauertest unterziehen konnte, bevor ich als einer der einfachsten unter den einfachen Glas aufgenommen wurde. Ich wandte mich meinem Mentor zu und sagte, ehrenwerter Lama, was ist denn das für eine Angst? Bei Unterhaltungen habe ich schon von den Wesen der niederen Astralwelt gehört, jedoch ich selber bin auf meinen Astralreisen noch nie auf irgendetwas gestoßen, das mir je Angst gemacht hätte. Was soll also diese Angst? Mein Mentor saß einen Augenblick schweigend da. Dann erhob er sich eilig, so als hätte er eine plötzliche Entscheidung gefällt und sagte, komm. Ich erhob mich ebenfalls und wir gingen einem Steinkorridor entlang, dann bogen wir rechts ab, dann wieder links und nochmals rechts. Wir setzten unseren Marsch fort, bis wir zuletzt in einen Raum ohne Licht kamen. Es war wie das Eintauchen in ein Becken voller Schwärze. Mein Mentor ging zuerst hinein und zündete eine Butterlampe an, die sich neben der Tür befand. Dann bedeutete er mir, mich hinzulegen und sagte, du bist nun alt genug, um praktische Kenntnisse der Wesen der niederen Astralwelt zu erhalten. Ich bin bereit, dir beizustehen, diese Wesen zu sehen, und um sicherzugehen, dass dir nichts geschieht, denn sie sollten nicht ohne entsprechende Vorbereitung und entsprechenden Schutz aufgesucht werden. Ich werde dieses Licht nun ausmachen. Ruhe in Frieden und lass dich von deinem Körper wegtreiben. Lass dich einfach treiben, ungeachtet des Ziels oder Vorhabens. Treibe einfach dahin, wie eine wandernde Brise. Nachdem er das gesagt hatte, löschte er die Lampe aus, und als er die Tür schloss, war kein Lichtschimmer mehr zu sehen. Ich konnte nicht einmal seinen Atem hören, doch ich konnte seine warme und beruhigende Nähe spüren. Das Astralreisen war für mich keine neue Erfahrung. Ich war mit dieser Gabe, so zu reisen und mich immer an alles zu erinnern, geboren. Nun lag ich ausgestreckt am Boden. Mein Kopf ruhte auf einem Teil meiner zusammengefalteten Robe. Ich faltete die Hände, hielt die Füße zusammen und dachte an den Prozess, den Körper zu verlassen. Ein Prozess, der für die Wissenden sehr einfach ist. Bald spürte ich einen sanften Ruck, der auf die Trennung des Astralkörpers vom physischen Körper hinwies, und mit diesem Ruck flutete mir Licht entgegen. Ich schien am Ende meiner Silberschnur zu schweben. Unter mir war es stockdunkel, der stockdunkle Raum, den ich gerade eben verlassen hatte, und in dem es keinen Lichtschimmer gab. Ich sah mich um, doch es war überhaupt nicht anders als bei den normalen Reisen, die ich vorher unternommen hatte. Ich dachte daran, mich über den Eisenberg zu erheben. Und mit diesem Gedanken war ich nicht mehr in diesem Raum, sondern trieb etwa 8 oder 9000 Meter über dem Berg dahin. Plötzlich konnte ich den Butala nicht mehr sehen, ich sah auch den Eisenberg nicht mehr. Ich konnte weder Tibet noch das Lhasa-Tal sehen. Mir wurde übel vor Beklemmung. Meine Silberschnur bebte heftig und mit Entsetzen stellte ich fest, dass der silberblaue Dunst, der immer von der Silberschnur ausgeht, sich nun teilweise in ein ungesundes Gelbgrün verwandelt hatte. Ohne Warnung spürte ich ein schreckliches Zerren und Ziehen, ein Gefühl, als versuchten verrückt gewordene Unholde mich herunterzuziehen. Instinktiv blickte ich nach unten und fiel von dem, was ich sah, beinahe in Ohnmacht. Rund um mich herum, oder eher unter mir, befanden sich die seltsamsten und abscheulichsten Kreaturen, solche, die von Trinkern gesehen werden. Das schrecklichste Ding, das ich je in meinem Leben gesehen hatte, bewegten sich wellenförmig auf mich zu. Es sah aus, wie eine riesige Schnecke mit einem hässlichen menschlichen Gesicht. Die Farbe hatte jedoch nichts mit einem Menschen zu tun. Das Gesicht war rot, die Nase und die Ohren waren grün und die Augen schienen in den Augenhöhlen zu rollen. Es gab auch noch andere Kreaturen. Jede schien noch schrecklicher und noch ekelerregender als die andere zu sein. Ich sah Kreaturen, die selbst Worte nicht beschreiben konnten, und dennoch schien ihnen allen ein gemeinsamer menschlichen Zug von Gefühllosigkeit anzuhaften. Sie streckten und reckten sich nach mir und versuchten, nach mir zu greifen, und mich von meiner Schnur wegzuzerren. Andere ergriffen die Schnur und versuchten, sie zu durchtrennen, indem sie daran zogen. Ich sah zu und erschauerte, doch, dann dachte ich, Angst. Das ist also diese Angst. Nun, diese Kreaturen können mir nichts anhaben. Ich bin gegen ihre Attacken und gegen ihre Gebaren gefeit. Und noch während ich das dachte, verschwanden diese Wesen und waren nicht mehr da. Die ätherische Schnur, die mich mit meinem Körper verband, hellte wieder auf und nahm ihre normale Farbe an. Ich fühlte mich erleichtert und frei und wusste, indem ich mich diesem Test unterzog und bestanden hatte, dass ich nun nie wieder vor irgendetwas, was immer auch im Astralen geschehen mag, Angst haben musste. Es lehrte mich endgültig, dass uns die Dinge, vor denen wir Angst haben, nichts antun konnten, es sei denn wir gestatten diesen Kreaturen, uns durch unsere eigene Angst zu schaden. Ein plötzliches Ziehen an meiner Silberschnur erregte meine Aufmerksamkeit. Ich blickte ohne Zögern und Angstgefühl nach unten. Ich sah einen kleinen Lichtschimmer. Ich sah, dass mein Mentor, der Lama Mingya Dondup, die kleine Butterlampe angezündet hatte. Mein Körper zog meinen Astralkörper herunter. Leicht glitt ich durch das Gagburi-Dach nach unten, bis ich schließlich wieder horizontal über meinem Körper schwebte. Dann sank ich äußerst behutsam nach unten und der Astralkörper und der physische Körper vereinten sich wieder zu einem. Der Körper, der nun ich war, zuckte leicht und ich setzte mich auf. Mein Mentor blickte mit einem herzlichen Lächeln auf mich herab, gratuliere, das hast du gut gemacht, Lobsang, sagte er, gleichzeitig weihe ich dich in ein sehr, sehr großes Geheimnis ein, du hast es bei deinem ersten Versuch besser gemacht, als ich bei meinem. Ich bin sehr stolz auf dich. Und dennoch, mir war die Geschichte mit der Angst immer noch nicht klar, und so sagte ich, ehrenwerter Lama, vor was braucht man denn jetzt eigentlich wirklich Angst zu haben? Mein Mentor blickt mich ernst, ja sogar etwas melancholisch an, als er sagte, Du hast ein gutes Leben geführt, Lobsang. Du hast nichts zu befürchten, deshalb fürchtest du dich auch nicht. Doch es gibt jene, die Verbrechen begangen und anderen Unrecht getan haben, und wenn sie alleine sind, plagt sie das schlechte Gewissen. Die Kreaturen der niederen Astralwelt leben von der Angst und werden von jenen mit einem schlechten Gewissen ernährt. Die Menschen lassen böse Gedankenformen entstehen. Vielleicht hast du in der Zukunft irgendwann einmal die Gelegenheit, eine uralte Kathedrale, die schon zahllose Jahre dort steht, oder einen alten Tempel zu besuchen. Von den Wänden dieser Gebäude, sowie von unserem eigenen Yokang, wirst du das Gute, das sich innerhalb dieser Gebäude ereignet hat, spüren. Doch, wenn du unmittelbar danach in ein ganz altes Gefängnis gehen könntest, wo sich viel Leid und Verfolgung abspielt, dann wirst du tatsächlich den gegenteiligen Effekt haben. Daraus wird ersichtlich, dass die Bewohner von Gebäuden Gedankenformen entstehen lassen, die sich in den Wänden der Gebäude niedergelassen haben. So wird es klar, dass ein gutes Gebäude gute Gedankenformen und eine gute Ausstrahlung hat. Ein Ort des Bösen jedoch weist böse Gedanken in ihm auf. Auch hier wird klar, dass von einem bösen Gebäude nur böse Gedanken kommen können. Und diese Gedanken und Gedankenformen können von hellsichtigen Menschen, während sie sich im Astralzustand befinden, gesehen und berührt werden. Mein Mentor dachte einen Augenblick nach, und dann sagte er, es gibt Fälle, wie du sicher weißt, wo Mönche und andere sich einbilden, bedeutender zu sein, als was sie in Wirklichkeit sind. Sie bauen sich so eine Gedankenform auf, die mit der Zeit ihre Anschauung völlig entstellt. Ich erinnere mich da an einen Fall, der mir gerade in diesem Augenblick einfällt. Es handelt sich hierbei um einen alten burmesischen Mönch, der noch dazu, muss ich sagen, ein sehr unwissender Mann war. Er war ein niedriger Mönch, ein Mönch ohne jedes Verständnis. Jedoch, weil er unser Bruder und von unserem Orden war, mussten wir ihn immer berücksichtigen. Dieser Mönch lebte ein einsames Leben, wie das viele von uns tun. Jedoch statt dass er seine Zeit der Meditation, der innere Einkehr oder anderen guten Dingen widmete, stellte er sich vor, dass er ein mächtiger Mann in Burma war. Er stellte sich nicht vor, dass er ein niedriger Mönch war, der kaum recht den Fuß auf den Weg der Erleuchtung gesetzt hat. Stattdessen stellte er sich in seiner einsamen Zelle vor, dass er ein bedeutender Prinz mit einem riesigen Besitz und Reichtum war. Zu Beginn war es noch harmlos. Es war ein unbedenklicher, wenn auch sinnloser Zeitvertreib. Gewiss hätte ihn wegen ein paar müßiger Einfälle und Sehnsüchten niemand verurteilt, denn wie ich schon sagte, hatte er weder die Intelligenz noch das Wissen, sich der wirklich verfügbaren spirituellen Aufgabe zu widmen. Dieser Mann wurde, wann immer er alleine war, über die Jahre der große und bedeutende Prinz. Es beeinträchtigte seine Anschauung sowie sein Benehmen, und mit der Zeit schien der einfache Mönch zu verschwinden und in den Vordergrund trat ein arroganter Prinz. Schließlich glaubte der arme, bedauerliche Mann wirklich fest daran, dass er ein Prinz von Burma war. Eines Tages sprach er mit einem Abt, so als wäre der Abt sein Leibeigener seines fürstlichen Hofes. Der Abt war jedoch nicht so friedliebend, wie einige von uns. Und es tut mir leid, sagen zu müssen, dass der arme Mönch, der sich als Prinz aufrecht erhielt, durch den Schock der Wende aus dem Gleichgewicht gebracht wurde und der durch die Herabsetzung in einen instabilen geistigen Zustand versetzt wurde. Doch du, Lobsang, brauchst dir darüber keine Sorgen zu machen. Du bist stabil, ausgeglichen und ohne Angst. Vergiss einfach diese Worte der Ermahnung nie, die Angst greift die Seele an. Einbildungen und sinnlose Fantasien führen einen auf den falschen Weg, denn mit den Jahren können Einbildungen zur Wirklichkeit werden, und die Wirklichkeit entschwindet den Augen und kommt für mehrere Inkarnationen nicht zur Aufklärung. Bleib auf deinem Weg. Lass kein wildes Sehnen und keine Fantasien deine Anschauung entstellen oder verdrehen. Dies ist die Welt der Illusion, doch für diejenigen von uns, die diesem Wissen ins Auge sehen können, können sich die Illusion in Wirklichkeit verwandeln, wenn wir nicht mehr auf dieser Welt sind. Ich dachte über all das nach. Ich muss zugeben, dass ich vom Wandel des Mönchs, der nur im Geiste Prinz war, schon gehört und in einem Buch der Lama-Bücherei gelesen hatte. Ehrenwerter Lama, sagte ich, wofür soll man die okkulten Kräfte denn verwenden? Der Lama faltete seine Hände und blickte mir direkt in die Augen. Die Verwendung des okkulten Wissens? Nun, das ist leicht zu beantworten, Lobsang.